Ihr hört weiterhin das freie Senderkombinat FSK auf 93,0 101.4 im Kabel über den Livestream auf der FSK Homepage und über DAB Plus, jetzt auch schon drei Monate im Kanal 12C. K12C. Das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Wir begrüßen unseren Kollegen.
Jo, moin.
Du machst ja das Morgenmagazin gemeinsam mit Radio Korax hier bei FSK immer am vierten Freitag des Monats morgens um 7.
Ja, das ist das wahrscheinlich das absurdeste Morgenmagazin der deutschen Radiolandschaft.
Warum?
Mit seiner einmal im Monat stattfindenden Ausstrahlung auf dem freien Senderkombinat.
Das verweist ja lediglich auf die Tatsache, dass das ausbaufähig
ist. Genau, es ist noch Platz. Also für diejenigen, die schon mal Morgenmagazin, also Morgenradio machen wollten und das jetzt hören, fühlt euch angesprochen, könnt sein, dass das draus wird. Einfach mal beim freien Senderkombinat melden, beim FSK, und dann gucken wir mal.
Und hier gibt es ja auch so Dinge, dass wir nachmittags bei strahlendem Sonnenschein ab und zu unterbrochen durch irgendwelche Schauer gerade die Sendung Durch die Nacht gehört haben.
Ja.
Die den Sendeplatz gewechselt haben, und schöne Grüße zu euch. Irgendwie fühlt sich das gut an, eure Sendung live nachmittags hier im FSK zu hören. Ja, wir haben ein sehr trauriges Thema, mit dem wir heute zu zweit hier am Start sind, und möchten schon vorweg vielleicht auch darauf aufmerksam machen und warnen. Es wird über krasse Gewalt gesprochen werden. Wir sprechen über das Attentat in Alsterdorf mit toten und schwerverletzten und traumatisierten Menschen, die hinterblieben sind, Überlebende, die das Ganze mit ansehen mussten in Todesangst.
Wobei der Fokus ein bisschen auf das gelegt wird, was nicht die Tat an sich ist, sondern der Rahmen und vor allen Dingen auch das, was im Nachgang passiert ist, also Ermittlungsarbeit und ihre Darstellung durch die Polizei und die Reflexion dazu in den Medien. Das ist stärker unser Fokus als das, was dort in dem Gemeindezentrum der Zeugen Jehovas passiert ist.
Ja. Schon sehr viel weniger als 24 Stunden. Ich habe die genaue Zahl der Stunden überhaupt nicht zusammengefasst. Für mich begann im Polizeipräsidium in Alsterdorf eine Pressekonferenz, 12 Uhr mittags. Die Tat hat sich um 21 Uhr etwa abgespielt. Wir haben uns aufgerafft, an dieser Pressekonferenz teilzunehmen. Schon nachts gab es die schrecklichen Meldungen und auch die Ankündigung, dieser Pressekonferenz über den NDR zu hören. Vielleicht ein erster persönlicher Eindruck, der ging für mich ungefähr so. Nun, was in Halle geschehen ist und was in Hanau geschehen ist und an anderen Orten, OEZ-Attentat in München beispielsweise, aber auch weltweit, nun also auch in Hamburg. Das war das erste bedrückende und tagelang anhaltende Moment, für mich jedenfalls.
Ja, was ja nachvollziehbar ist. Also die Taten haben sich ja, also wir können auch die USA nehmen, ne, die du jetzt rausgenommen hast, wo das ja quasi fast alltägliche Vorfälle geworden sind oder allmonatliche. Und demzufolge unsere Empfindsamkeit vermutlich auch nicht ganz so hoch ist, weil man das dann nicht so über alle Maßen außergewöhnlich findet, wie wenn eben in Deutschland mit Waffen um sich geschossen wird. Aber trotz alledem ist der Reflex, dass in diese Kette von, bei dem, was du aufgezählt hast, ausschließlich einzuordnen in, ich sag mal, allgemein rechte Terrortaten, dass das der erste Reflex war, kann ich nachvollziehen. Ich habe ein riesiges Fragezeichen gehabt, also weil ich natürlich erstmal geguckt habe, was heißt das da in Norden von Hamburg, wie es allgemein formuliert worden ist in der Presse, in der Berichterstattung. Und erstmal hat man ja nicht so viel rausbekommen, wo sich da was abgespielt hat, aber klar, zum Beispiel in diesem Informationsgestreue kam auch die jüdische Gemeinde zum Beispiel vor als Begriff, wo ich so dachte, was, wo? Also wo die Sache gleich automatisch viel stärker dort gelagert war. Ob das stimmt, also ob man diese Tat tatsächlich so einordnen kann oder aber auf welche Art und Weise, das ist, glaube ich, das, worum es sich wirklich lohnt, genauer hinzusehen und was ja auch der Impuls ist, warum wir jetzt hier sitzen und sprechen.
Ja. Die von mir schon erwähnte Pressekonferenz der Polizei, bei der der Innensenator anwesend war und auch nicht unbedingt durch die Pressekonferenz geführt hat, aber als erster so gesprochen hat und damit einen roten Faden vorgegeben hat, war weiterhin besetzt mit dem Polizeipräsidenten, einem Vertreter der Staatsanwaltschaft, der Leiter des Landeskriminalamts und fünf saßen da oben, Innensenator, Polizeipräsident, Staatsanwalt, LKA und genau der Leiter der Schutzpolizei, Dudes Nachfolger. Die ersten sicherlich so 30 Minuten, die Pressekonferenz ist übrigens über YouTube auch nachhörbar und anzusehen.
Kannst du noch sagen, in welchem zeitlichen Abstand das passiert ist? Also wann hat die stattgefunden?
21 Uhr das Attentat, 12 Uhr mittags die Pressekonferenz.
Am folgenden Tag mittags.
Ja. Nachträglich betrachtet viel zu kurze Zeit, um wirklich substanziell Auskunft geben zu können. Und das hat sich in den Wochen danach dann auch gezeigt. Liegt ja jetzt schon fast 3 Wochen zurück. Offenbar sollte so ein bisschen auch nicht nur das Informationsbedürfnis, sondern ein gewisser Voyeurismus auch bedient werden mit dieser Pressekonferenz. Und so war sie dann auch zunächst inszeniert als Darstellung des großartigen Einschreitens der Polizeikräfte, wobei das jetzt nicht abschätzig klingen soll, denn tatsächlich hat das schnelle Eingreifen der Polizei und auch die schnelle Anwesenheit und deren Tätigkeit von Hilfskräften, SanitäterInnen, NotärztInnen, aber auch psychologische Betreuung vielleicht oder sehr wahrscheinlich mehr Opfer verhindern können. Nichtsdestotrotz ist so ein bisschen untergegangen in dieser Pressekonferenz, was später sich dann auch offenbart hat, nämlich tatsächlich zu schauen, wie lassen sich überhaupt Attentate dieser Art vergleichen mit denen von uns eben erwähnten?
Ja, ich glaube, also mein Impuls war übrigens auch, der ging nochmal ein bisschen in eine andere Richtung. Also es gibt ja sozusagen auch die Aufgabe, ne, sozusagen schnellstmöglich Informationen der Öffentlichkeit zu geben, weil die Verunsicherung, die damit einhergeht, was ist da eigentlich passiert und was heißt das für meine individuelle Sicherheit, die ist ja recht groß und also kommen sie da im Grunde genommen auch so eine Art Sorgfaltsmoment nach. Auf der anderen Seite hat man anhand dessen, was gesagt worden ist, sehr schnell erkannt, worum es hier eigentlich auch geht und das heißt sozusagen den Polizeiapparat Apparat in ein besonders gutes Licht zu stellen. Für Menschen, die jetzt Hamburg und die Geografie von Hamburg nicht kennen, wirkte das ja wirklich von außen, als wenn die Polizei da mit enormer Geschwindigkeit vor Ort gewesen ist, dass die um die Ecke wohnen. Das ist natürlich allen anderen nicht bekannt. Ne? Insofern gab es da schon auch eine ziemliche PR-Schlagseite in meiner Wahrnehmung, die mir eher unangenehm aufgefallen ist und die ich auch für im Vergleich zu dem, was an Informationen am Anfang bereitgestellt worden sind, zu dem, was da wirklich passiert ist, eben auch in einem ziemlichen Missverhältnis standen.
Hm. In der Pressekonferenz waren keine Ahnung, 30, 40 Kameras aufgestellt und 100, 150 Leute, die dort als JournalistInnen gesessen und zum Teil auch gefragt haben. Substanzielle Fragen vor allem waren erkennbar nicht aus Deutschland. Also man spürte schon daran, ich glaube, das war BBC und ein amerikanischer Sender, die Fragen hatten. Man spürte schon daran, dass dort eine ganz andere Kenntnisgrundlage vorhanden war, anhand der Fragestellungen, die dort gekommen waren. Auch in der Form übrigens. Die Form war eben nicht die Form, wie nennen wir das mal, die der Bild-Zeitung, die erkennbar gern Sensation ausgerichtet war.
Wie woran machst du das fest? Also was hat die Art und Weise zu fragen oder das Inhaltliche so unterschieden? Kannst du das konkret machen?
Wenn ich mit der Bild-Zeitung anfange, dort wurde behauptet, Informationen aus dem Herkunftsort oder dem letzten Wohnort des Täters zu haben, die sich dann später als falsch herausgestellt haben, ein paar Wochen nach der Pressekonferenz. Und die gleich so nach, wie nennt man das, Sex and Crime, so klang, während die professionellen Fragen sich durch eine bestimmte Professionalität in Form und im Inhalt ausdrückten. Die gingen mehr sozusagen auf soziale Kontexte zu, diese Fragestellung, und mehr auch schon in so eine Richtung, was weiß man eigentlich über den Täter? Und vor allem auch waren dort Fragen eher hörbar, die sich erkundigt haben nach den Betroffenen, nach den Überlebenden und der weiteren Betreuung in den Krankenhäusern und so. Ja, das wäre vielleicht ein medienkritischer Blick auf den Umgang mit der Tat. Was sich anschließend ereignete, paar Stunden eigentlich, oder vielleicht weniger als ein paar Stunden, vielleicht nur zwei Stunden, gingen über das Internet erste Hinweise, dass der Täter ein Buch veröffentlicht hat. Da klingelt es bei mir jedenfalls, weil ich denke, Halle, Hanau, München, die anderen genannten Orte, Norwegen, Christchurch, diese Täter dort sind alle mit Manifesten in Erscheinung getreten.
Oder haben auf andere verwiesen. Ne? Also wenn sie nicht selbst irgendwas formuliert haben, gab es mindestens die Bezugnahme auf Breivik in Norwegen.
Ja. Was wir ja versucht haben, in den Jahren nach den Attentaten überhaupt auch erstmal zu verstehen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an meine Suche damals, Breivik, diese schreckliche Tat in Norwegen, und dann die einzelnen Schnipsel sozusagen von Veröffentlichungen und der Hinweis auf dieses Manifest, der Hinweis auf diesen grundlegenden Menschenhass, Rassismus, eliminatorischer Rassismus, um überhaupt zu verstehen, wir kriegen das offenbar mit einer anderen Qualität zu tun. Der damals hatte schon ein Vorbild in den USA, das war der sogenannte UNA-Bomber. Und man stellte so langsam fest, es gibt diese Leute und diese Leute haben Methoden, sich zu organisieren, die mit den bisherigen Kenntnissen nicht ausreichend zu erfassen waren. Da spielt das Internet eine große Rolle und eine weltweite Vernetzung dieser Leute, die eben so denken und dann eben auch ab einem bestimmten Moment handeln. Wir hatten dazu Andreas Speit hier in der Sendung zu dem von ihm mit herausgegebenen Buch Rechte Ego-Shooter. Diese Sendung ist auf freie-radios.net nachhörbar und das Buch ist im Christoph Links Verlag erschienen. Und es war schon wie soll man sagen, nicht erstaunlich, sondern eher deprimierend festzustellen, dass die Polizei in Hamburg diese einfache Arbeit im Vorwege einer Erteilung einer Waffenerlaubnis für den Täter von Alsterdorf nicht im geringsten getan hatte.
Wobei, also das ist vielleicht auch das, was zumindest in Bezug auf die Parallelität, also oder beziehungsweise wenn du sagst Halle als Beispiel, das ist ja ein erheblicher Unterschied. Der Täter von Halle hatte ja keine offiziellen Waffen legal, sondern hatte sich was selbst gebastelt nach Anleitung aus dem Internet, während derjenige, der hier in Hamburg die Menschen umgebracht hat, tatsächlich offiziell eine Waffe tragen durfte, beziehungsweise besitzen durfte. Ich weiß nicht, auf der Straße dürfen die das, glaube ich, auch nicht tragen. Aber er hatte einen Waffenschein und hat hier in Hamburg in einem Club Schießen geübt und gelernt. Und es hat ja, und das hat sich ja auch sehr schnell nach der Tat ergeben in der Berichterstattung, auch eine Anzeige gegeben. Also es gab einen anonymen Hinweis darauf, dass jemand, der eine Waffe besitzt, nämlich eben der dann später der Täter von Alsterdorf wurde, psychisch für das Tragen einer Waffe unter Umständen nicht geeignet ist oder so ähnlich muss der Anruf bei der Polizei gelautet haben, woraufhin ja ganz offenbar nicht gehandelt worden ist.
Es ist gehandelt worden, das ist sogar relativ ausführlich dargestellt worden auf dieser ersten Pressekonferenz, nämlich ein unangemeldeter Besuch der, keine Ahnung wie die Behörde heißt, Waffenbehörde, hat dort stattgefunden. Dort hätte man aber einen guten Eindruck von dem späteren Täter gehabt und nur eine kleine Auffälligkeit gehabt, die mit einer Ermahnung dann abgetan wurde. Nämlich eine frei auf dem Waffenschrank stehende Patrone. Was man erstmal nicht festgestellt hat, im Nachhinein ist rausgekommen, dass der über 800 bis 900 Schuss Munition verfügt hat und dort am Ort mit ungefähr 150 Schuss ausgerüstet war. Und das ist übrigens ja ein Hinweis darauf, dass das schnelle Eingreifen der Polizei Schlimmeres noch hat verhindern können. Aber auch jetzt im Nachhinein stellt sich raus, dass es auch einen Menschen gegeben hat dort in dem Saal, der auch erschossen worden ist, aber vorher das Licht ausschalten konnte. Auch das hat ganz sicher dazu beigetragen, die Anzahl der Getöteten und körperlich Verletzten zu reduzieren. Was aber im Zusammenhang mit dem anonymen Hinweis, den du gerade erwähnt hast, keine Rolle gespielt hat, ist, und das muss man der Polizei wirklich hart vorwerfen, dass sie dort in der ersten Pressekonferenz verschwiegen haben, dass in dem anonymen Hinweis auch ein Hinweis auf das Buch enthalten war. Also auf zumindest der Möglichkeit nach auf ein den Anschlägen vergleichbares Manifest. Das Buch selbst, und auch das war schon ein paar Stunden später dann zu lesen im Internet, enthält krassen Hass auf Frauen, krasse religiöse Wahnvorstellungen und eliminatorischen Antisemitismus mit Bezichtigungen gegen Juden und Hinweisen auf Hitler als Erlöser oder wie Vollstrecker des Jesuswillens sozusagen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt. Ich glaube, Hitler und Stalin werden in dem Buch angeführt, also so, was ich gelesen habe, als Beweis für Praxis von Satan oder sowas. Also weil das Buch heißt, ich habe es mal, das Internet ist ja nicht ganz unklug, auch wenn die Hamburger Polizei vielleicht nicht ganz des Umganges mächtig ist, aber es ist auch, nachdem Amazon im Anschluss an die Tat das Buch von ihrer Verkaufsliste genommen hat, wo es bis dahin sehr einfach zu finden war mit dem Autorennamen, der ja der Polizei zugänglich gewesen wäre. Das Buch heißt The Truth About God, Jesus Christ and Satan. A New Reflected View of Epochal Dimensions. Und in dem, also es gibt so den Klappentext zu lesen, den er, der Autor, selbst geschrieben hat. Und da, sag ich mal, wird schon relativ deutlich, dass der eine sehr hohe Meinung von seiner Einschätzungskraft und Autorenschaft ist, so würde ich es mal vorsichtig sagen. Also er bezeichnet das selbst als Standardwerk, entgegen der landläufigen Meinung sind Gott, Jesus Christus und Satan keine abstrakten Wesen im Himmel, nein, vielmehr haben wir es mit sehr mächtigen geistigen Wesen zu tun. Also das ist so eine Zusammenfassung, die er selbst zu seinem Buch geschrieben hat, und das macht schon relativ deutlich, dass da so eine Art, vorsichtig gesagt, religiöser Wahn tatsächlich irgendwie die Feder geführt hat und er selber sich eben so als jemanden gesehen hat, der in der Lage ist zu sagen, wie es ist, was ja schon mal ein schräges Zeichen ist.
Ja. Ich selber habe ja darauf verzichtet, in dieses Buch überhaupt einzusteigen, also nicht mal diesen Text. Ich habe bei dem, was ich jetzt ausgeführt habe, mich bezogen auf Schnipsel, die über das Internet verbreitet worden sind. Weil die Erfahrung eben seit spätestens OEZ in München, nochmal mit dem Rückgriff auf Breivik und dann nochmal ganz besonders seit Christchurch eben die ist, dass man nicht selber noch beitragen soll, diesen Wahn zu verbreiten. Und deswegen habe ich darauf verzichtet. Möglicherweise werde ich dann an Stellen auch ungenau. Sowieso, das ist vielleicht jetzt ein kleiner Einschub. Sowieso muss es irgendwie auch gelingen, bei allem Widerspruch, was man zu einer religiösen Sekte wie den Zeugen Jehovas haben muss, muss es gelingen, trotzdem die Stimme der Betroffenen zu hören und die Stimme der Betroffenen wahrzunehmen und dieser Stimme irgendwie auch Raum zu geben. Das gelingt mir nur dadurch, dass ich selber versuche, aus dieser Schockstarre, die ich seit den Nachrichten in der Nacht hatte, rauszukommen und in irgendeiner Weise in Beziehung zu dem zu treten, was den Menschen jetzt wohl den Überlebenden und den Verletzten und den Traumatisierten und den Hinterbliebenen jetzt wohl für ein ungeheurer Schmerz, ein ungeheures Leid zugefügt worden ist. Also dort immer wieder eine innere Brücke freizuhalten, die mich zugänglich macht sozusagen. Und schon, wenn ich anfangen muss, mich mit dem Versagen der Polizei zu beschäftigen und dann ganz besonders, wenn ich anfangen muss, so einen faschistischen Dreck zu lesen, versetzt einen das in eine andere Welt, die auch notwendig ist, ne? Die nüchtern, abstrakt, distanziert sich anguckt, das ganze Geschehen und mit diesem ganzen Geschehen eben vielleicht auch einen Beitrag oder mit der Darlegung, mit der Analyse und der Darlegung des ganzen Geschehens dann auch vielleicht auch einen Anstoß zu geben, auch in die Öffentlichkeit, sich mit der Verhinderung sogar solcher Massaker, solchen Tuns, solchen Denkens vielleicht sogar zu beschäftigen.
Was ja nach Presseberichterstattung auch das ist, was die Polizei tut. Die haben jetzt einen Gutachter daran gesetzt, der sich sozusagen dieses Machwerk ansieht, um das als Gelegenheit zu nutzen, zumindest über Motivation und Dispositionen des Täters irgendwie mehr zu herauszubekommen, da sich er ja offenbar selbst umgebracht hat. Am Ende dieses Terrortat kann man ihn ja nicht mehr befragen, und das, was bleibt, ist das, was er da veröffentlicht hat und an Spuren hinterlassen hat. Es gibt zwei Gutachten, die, glaube ich, von Presseseits veranlasst worden sind.
Eins von der Presse, eins von der Polizei, ne?
Ich dachte, das Polizeiliche läuft noch. Also vielleicht ist es aber nochmal ein extra. Also
ja, das kann nochmal ein größeres Ding sein. Ich meine, also kann auch sein, dass ich mich da jetzt falsch erinnere.
Also zwei, die nicht zu dem gleichen Urteil kommen im Sinne der Motivation der Person. Ne? Die einen sprechen eben von so einer persönlichen Veranlagung im Sinne eines irgendwie Narzissmus. Das ist jetzt hier nicht, soll nicht der Sache dienen, das irgendwie zu beurteilen, sondern es ist die Darstellung dessen, was diskutiert wird. Das ist mir wichtig. Mhm. Ja, ich kann es nicht beurteilen, würde es auch nicht. Und das zweite Gutachten spricht eher von sowas wie einem religiösen Fanatismus. Als Grundursache, warum der Mensch sich überlegt hat, das tun zu müssen. Er war ja Mitglied dieser Gemeinde für einen kurzen Zeitraum und ist offenbar dort rausgeflogen, mehr oder weniger.
Ja, auch da gibt es ganz unterschiedliche Darstellungen. Ne? Die einen sagen, über die Gründe soll nicht gesprochen werden. Die anderen sagen, es gab Streit. Nochmal zurück auf die Gutachten. Das, was zu den jetzt schon existierenden Gutachten zu lesen war, hat mich zu der Schlussfolgerung gebracht, es müssen auch andere Gutachten aus antifaschistischer Recherchearbeit angefordert werden oder vielleicht sogar in Eigeninitiative vorgelegt werden. Denn das, was Andreas Speit und Jean-Philippe Bick in dem Buch Rechte Ego-Shooter veröffentlicht haben, spielt in dem, was zu lesen war zu den vorhandenen Gutachten, keinerlei Rolle. Das mag der Geschwindigkeit sozusagen zuzuschreiben sein, in der diese Veröffentlichungen erfolgt sind. Aber eher noch, denke ich, aus einer polizeilichen Denke, die einen ganz bestimmten Rahmen nicht verlässt. Und dieser Rahmen ist dadurch gekennzeichnet, dass sie eigentlich kein gesellschaftsanalytisches Bild besitzen, sondern ein ziemlich überholten, festgefahrenen, Dann noch mit Besonderheiten der Hamburger Polizei, denke versehen dann Schematismus, der das eben gar nicht denken kann, was dort geschehen ist. Und eigentlich auch immer nur antworten kann mit völlig tradierten Rezepten. Und ja, wenn das eben beim Staatsschutz, nennen wir das jetzt mal, dort wurde auch erwähnt, Verfassungsschutz, keine Erkenntnisse gibt oder gab, dann kriegt er eben Waffenschein. Und wenn dieses Buch erwähnt wird in dem anonymen Hinweis, dem aber nicht weiter nachgegangen wird, dazu haben wir vorhin oder habe ich vorhin schon gesagt, dann zeigt das, dass man keine Ahnung hat sozusagen von dem, mit dem man eigentlich zu tun hat. Und dann letztendlich diese Behauptung, dass Polizei Sicherheit schaffen würde, damit einmal mehr ad absurdum führt, in besonders schlimmer Weise in diesem Fall.
Na, man müsste wissen, wonach man sucht, wenn man da sich auf die Suche begibt. Und das kann man natürlich jetzt, wenn man es oberflächlich betrachtet, auch als eine Art, dann herrscht eine Voreingenommenheit vor, betrachten. Aber auf der anderen Seite, professionell gesehen, ist es ja weniger eine Voreingenommenheit als vielmehr ein Fokus, der notwendig ist. Und dieser Fokus, der ist Ihnen jetzt zumindest, ich versuche es mal positiv zu sagen, nicht zu unterstellen. Und das wäre also tatsächlich sicherlich gut, wenn es von einer Seite käme, die eben weiß, auf welche Begrifflichkeiten man achten muss und was Schlüsselbegriffe für strukturelle Menschenfeindlichkeit, welcher Art auch immer ist, die über religiösen Fanatismus als Motivation eben hinausgeht, was man vielleicht sehr einfach rauslesen könnte. Ja. Ohne den Gutachten, also ich kenne die nicht und ich würde auch den gutachtenden Menschen nicht zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, dass deine Idee bzw. die Forderung in der Erfahrung der letzten Jahrzehnte sicherlich klug wäre. Ja.
Ja. Dazu kommt ja nicht zu dieser Umgehensweise oder der Nichtbeachtung kommt ja, dass auf den beiden Pressekonferenzen entweder Tatsachen unterschlagen werden oder falsche, in der zweiten Pressekonferenz falsche Tatsachenbehauptungen gemacht werden. Konkret bezieht sich das auf den Umgang mit dem anonymen Hinweis. Also erstens, das hatten wir erwähnt, der anonyme Hinweis enthielt auch den Hinweis auf das Buch. Das wurde auf der ersten Pressekonferenz nicht erwähnt. Auf der zweiten Pressekonferenz, der Landespressekonferenz im Rathaus, wurde das erwähnt. Wurde aber gesagt, man hätte das Buch nicht gefunden. Ich kann mich noch gut an die Passagen dieser Pressekonferenz, die ebenfalls im Internet einzusehen ist und zu hören ist, wo immer wieder betont worden ist, ja, wir haben es halt nicht gefunden. Diverse JournalistInnen haben gesagt, ja, aber es stand doch auf der Homepage des Täters. Ja, wir haben es halt nicht gefunden. Wir haben auch mit einer Suche im Internet keinen Erfolg gehabt. Das wiederum ist nach Maßstäben des damaligen Algorithmus, also es wurde sich sogar sehr viel Mühe gegeben zu begründen, warum man es nicht hatte finden können. Und zwei Tage später stellt sich raus, sie hatten das Buch gefunden, aber nicht weiter beachtet. Und das ist sehr krass. Also gibt andere Worte, ich nenne das mal falsche Tatsachenbehauptung, durch den Polizeipräsidenten, gestützt durch den Innensenator, der dann dort vollmundig aus und auch durch den den Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft, die inzwischen die Ermittlungen übernommen hatte, dass eigentlich ganz ordentliche Arbeit geleistet worden ist und man dort der Polizei nichts vorzuwerfen hätte. Hier geht es aber nicht um Vorwürfe, hier geht es um Professionalität, nenne ich das mal. Und wenn dann sich ein paar Tage später eben herausstellt, dass sie nicht die Wahrheit gesprochen haben, dann erinnert mich das an so manche Polizeipressekonferenz in den vergangenen Jahren, wo man überhaupt gar keine Scham hatte, zu lügen, bis sich die Balken biegen. Also in Senator Ahlhaus zusammen mit Polizeipräsident Jantosch und Einsatzleiter Peter Born, die für Polizeieinsätze im Schanzenviertel so jedes beliebige falsch behauptete Ding herangezogen haben, allerdings nicht beachtet hatten, dass ein Aufnahmegerät daneben stand, als sie sich zugeflüstert hatten, wie sie diese falsche Tatsachenbehauptung unterbringen können.
Na, weil das erfolgt ja dem ganz klassischen Öffentlichkeitsmoment. Ne? Also der erste Aufschlag ist der entscheidende. Die ersten Momente, wo alle sensibel sind und alle hingucken und alle zuhören, da werden die Eindrücke verstärkt und die bleiben hängen. Und so ist eben die Behauptung durch das sofortige, schnelle Eingreifen der Polizei und ihrer fantastischen Arbeit ist Schlimmeres verhindert worden. Das ist eigentlich das Große, was hängen bleibt. Und der lange Schwanz, der danach kommt, die Details, die verlieren sich dann. Ne? Ja. Und wenn man sich heute ganz schnell mal an den Rechner setzt und in die Suchmaschine des Vertrauens eingibt, Amoktat in Hamburg, Polizei, dann wird man genügend Artikel finden, die inzwischen dazugekommen sind, wo wir auch unbedingt noch drauf gucken müssen, wie also die Berichterstattung aussieht. Die unterscheidet sich nämlich in meiner Wahrnehmung schon stark von den Jahren vorher. Mhm. Aber man findet vor allen Dingen auch jetzt erstmal eine ganze Weile nichts mehr darüber. Außer die Trauerfeier der Gemeinde und der Teilnahme des Oberbürgermeisters etc. pp. Also eigentlich etwas, was wiederum nicht mit der Tat an sich zu tun hat und wie die eingebettet ist und wo die verschiedenen Komponenten da ineinander greifen.
Ja. Ich freue mich in diesem Moment einmal mehr, dass ich jetzt hier einen ausgebildeten Journalisten an meiner Seite habe, weil du hast das auf den Begriff gebracht, dieses Aufmerksamkeitsmoment des ersten Aufschlages sozusagen, das hätte ich so gar nicht formulieren können, aber das ist ja das Beherrschende auch in dem, was wir bisher behandelt haben und gilt dann auch für viele andere Fälle und Situationen. Und zweitens wäre ich tatsächlich jetzt darauf gekommen, wo ist jetzt die Öffentlichkeit? Ja, ich habe jetzt nicht nochmal heute extra geguckt, aber tatsächlich mit Ausnahme der Trauerfeier.
23.03. sind die letzten Artikel in den lokalen Medien gewesen.
Und heute haben wir Sicht.
Und heute ist der 27. Ja. Ne? Also 4 Tage, klar, Wochenende dazwischen. Und wie gesagt, diese Trauerfeier, das ist also rein medienmechanismusmäßig ist das jetzt nicht völlig ungewöhnlich. Und vielleicht ist es auch einfach eine Pause der tieferen Recherche. Kann man ja auch so sehen und hoffen.
Hoffen wir, ja.
Aber gucken wir uns all die Jahre an und das, was so passiert ist, dann spricht es eher dafür, dass es von den großen Schlagzeilen irgendwo nach hinten durchrückt, das Thema, und wir vielleicht eben nicht an den Kern kommen, wie es sein kann, dass jemand, also mal abgesehen davon, dass eine große Frage ist, warum sowieso Privatpersonen bewaffnet sein müssen, die ich gerne viel breiter diskutiert hören würde im Moment, aber warum eben in diesem ganz konkreten Fall der Mann seine Waffe behalten konnte und die Polizei bestimmte Informationen nicht eingeholt hat, die ihr ohne Whitelist zugänglich gewesen wären, und sich dahinter versteckt zu sagen, selbst wenn das Gutachten vorläge und das Buch gelesen worden wäre, dann hätte man sozusagen erst einen Prozess ins Rollen gebracht und der hätte seine Waffe sehr viel länger behalten. Auch das ist ja eigentlich ist kein Grund, ne? Also, sondern es ist einfach nur eine Schilderung von etwas, was wohl so ist, aber ob das im konkreten Fall tatsächlich so ablaufen muss, ist ja auch etwas, was zu diskutieren ist.
Wobei sie dann auch eingestanden haben, auch wieder Tage nach den beiden Pressekonferenzen eingestanden haben, dass sie tatsächlich bei einer auffälligen Person ganz unmittelbar die Waffe auch eingezogen hatten. Und zwar im Oktober vergangenen Jahres, wenn ich das Datum richtig erinnere. Also,
und deswegen ist es eine fadenscheinige Argumentation zu sagen, naja, also bei aller Liebe, wir hätten das ja erst genau uns angucken müssen und dann hätte ein Prozess gestartet. Es wäre ja furchtbar, wäre das so. Ja, also wir können dieses Schnellfeuergewehr von dem Menschen XY nicht einziehen, weil da müssen wir die nächsten Dreivierteljahr diesen Prozess erst abwarten. Was ist denn das für eine Logik? Das ist ja keine.
Ja. Auch das übrigens, auch schon in der ersten Pressekonferenz wurde ständig mit so Worten hantiert wie, wir hatten keine rechtliche Handhabe und so weiter. Und wie viele fast tägliche Ereignisse sind in Hamburg zu beobachten, wo die Polizei sich locker über Recht und Gesetz hinwegsetzt. Und sicherlich eines der spektakulärsten war die Räumung des Entenwerder-Camps beim G20-Gipfel.
Ja, das lässt sich durchexerzieren. Die Beispiele dafür ist ja Hamburg geradezu berühmt bundesweit, dass sich hier Monate und Jahre später in Prozessen erweist, dass die Maßnahmen unrechtmäßig sind, die die Polizei hier durchführt. Also das ist jetzt nicht unbedingt die Argumentation.
Nee, muss ja auch vorsichtig sein.
Also so nach dem Motto, da geht's und da nicht, das würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen. Nee. Aber es ist halt augenfällig, dass es natürlich so benutzt wird, wie es gut passt.
Ja.
Und in das Spiel der Öffentlichkeitsarbeit passt es eben zu sagen, waren regelrecht die Hände gebunden, so, ne? Oder wir haben es nicht gewusst und beides ist natürlich sehr fadenscheinig.
Ja. Und dient dazu, immer so weiterzumachen, ne? Und das ist die politische Verantwortung bis rauf, nenne ich das jetzt mal, zum Senat. Sie dürfen und sie sollen immer so weitermachen. Und deswegen wäre eigentlich die Frage, wo wird jetzt politisch gehandelt, welche Konsequenzen werden gezogen? Das wäre eigentlich auch die Frage jetzt an die aktuelle Presseberichterstattung.
Die auch relativ ehrgeizig das schon relativ früh mit formuliert hat und da auch die Politik mit ins Boot genommen hat, die natürlich sozusagen je nachdem aus welcher Perspektive sie auf Polizei und Innensenator guckt, individuelle Schlüsse fordert. Die einen sagen eben, wie kann denn so ein Polizeipräsident weitermachen? Die anderen sagen, wie kann denn so ein Innensenator weitermachen? Ne? Also die Linke gegen die Polizei und die CDU gegen den Innensenator. Das ist ja fast so ein klassisches Spiel. In der Betrachtung allerdings, und das fand ich ganz interessant, war im Grunde genommen pressetechnisch, wenn man von so einem Spektrum von linker bis rechter Presse sprechen möchte und rechts die Bild hinsetzt und links die Taz oder sowas. Ja, ganz vorsichtig, das was also hier auch in der Stadtlandschaft für Journalismus zuständig ist, dann ist der sehr schnell erfolgte einhellige kritische Umgang mit dem gesamten Polizeiagieren und dem danach, das muss man sagen, hat mich erstaunt, als ich das gesehen habe, dass auch die Bild-Zeitung sehr schnell kritisch umgegangen ist mit dem, was die Polizei dargestellt hat an erfolgreicher Arbeit.
Ja, man muss dabei feststellen, dieses Attentat ist in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Die Mitte, die sonst immer so angerufen wird und so. Und nun findet es mitten in Hamburg statt und trifft Menschen, die bürgerlich situiert vermutlich aus dem Nichts quasi und erschüttert damit tatsächlich zumindest für einen Moment dieses Narrativ von die Polizei schützt uns, die Polizei sorgt für Sicherheit. Ich glaube, das hat viele Menschen in der Stadt getroffen. Dieses Schlag ins Zentrum des Sicherheitsbedürfnisses, Sicherheitsgefühls, der Sicherheitsillusion.
Ja, das habe ich so noch gar nicht gesehen, aber es ist ja schon ein Unterschied, ne? Also es ist jetzt keine gesellschaftliche in Anführungsstrichen Randgruppe betroffen von der Gewalt, was wir normalerweise haben, ne, bei Menschen, die nicht als deutsch gelesen werden und also sowieso jetzt irgendwie am Rand stehen. Da ist das ja nicht so, dass es keine Anteilnahme gibt, aber die Betroffenheit funktioniert dann anders. Deswegen ist die Solidarisierung ja auch oft eine ganz andere, wo eben nicht die breite Gesellschaft dabei ist, zu sagen, Trauer zu zeigen, Beistand zu beweisen und sich auf die Hinterbeine zu stellen. Das stimmt. Aber diese Art von Umgang gibt es sowieso gar nicht, ne, dabei. Es ist tatsächlich eher so eine gesellschaftliche Zurückgenommenheit mit dem, wie positioniere ich mich dazu, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt.
Habe ich, glaube ich, nicht ganz verstanden.
Es gab jetzt keine Solidaritätswelle mit den Gemeindemitgliedern der,
jetzt verstehe weißt ich.
Du, also so mit der betroffenen Gruppe, wenn man das so sagen möchte.
Ja, ich verstehe. Tatsächlich, das habe ich gestern gelesen, sind in dem Kondolenzbuch in Hamburg im Rathaus nur ungefähr 150 Einträge. Und gemessen an der Berichterstattung der Tage unmittelbar nach der Tat, hätte ich schon erwartet, dass dort eine viel größere Zahl an Menschen sich einträgt. Und tatsächlich weiß ich gar nicht, wie stark wirklich die Empathie ist, soweit sie eben nicht über NDR, Hamburg Journal oder Armblatt oder so vermittelt wird. Hm. Das ist für mich noch kaum fassbar. Da ist aber der Hinweis auf die nur 150 Einträge.
Es gab eine Trauerveranstaltung in der Hauptkirche St. Petri.
Die war aber auch verhältnismäßig schwach besucht, nach meinem Gefühl.
Sie war relativ breit aufgestellt im Sinne der Institutionen, die dort vertreten waren. Also so im Sinne von Ökumene und auch Weltlichkeit so im Kirchenraum. Das ist mir aufgefallen. Aber tatsächlich eine breite Anteilnahme oder sowas schwierig. Und da geraten wir natürlich auch in so spekulative Momente, ne? Weil auch die Zeugen Jehovas, du hast gesagt, religiöse Sekte, wäre jetzt auch mein Wort dafür. Aber die haben natürlich auch eine lange Zeit der Verfolgung aufzuweisen. Ne? Also unabhängig davon, was sie so antreibt und was so ihre Überzeugungen sind, haben die in allen Systemen immer die Zuweisungen der Ausgrenzung bekommen auch und Verfolgung.
Und waren Verfolgte des Nationalsozialismus mit KZ und Folter und so weiter, ne?
Ja, auch in den sozialistischen Diktaturen genau dasselbe, ne? Ja. Also in der DDR waren die nicht anerkannt als irgendwas beispielsweise.
Ja. Da war auffällig, dass im Internet die auch immer anzutreffende Opfer-Täter-Umkehr deutlich zu lesen war, mit Bezug darauf, dass der Täter da ja irgendwie auch selber mit zu tun hatte und sie in dem Sinne dann eben auch selber schuld seien. Und das war auch sehr krass zu lesen. Welche Reflexe dann auch auftauchen, ne, aus der Gesellschaft und irgendwie auch zusammen mit anderen Dingen, die sich gerade ereignen, auch ein Hinweis auf die Brutalisierung auch in der Gesellschaft.
Wenn wir da von dem Aspekt wieder nochmal zurückgucken auf diese Kritik aus, oder sagen wir mal, die sehr kritische Auseinandersetzung in den verschiedenen Presseerzeugnissen, journalistischen Bereichen und natürlich auch der Umgang mit den jeweiligen politischen Parteien gucken, dann erleben wir ja auch was, wo ich eine totale Unterkomplexität wahrnehme, die nämlich bei der Forderung nach der Polizeipräsident muss gehen oder der Innensenator muss gehen, immer noch gar nicht da ankommen, was du nur so in so einem Nebensatz angedeutet hast, dass es ja eigentlich so eine Art hamburgisches System gibt, in dem die Einzelfiguren an der Stelle ja gar nicht so relevant sind, weil die Strukturen einfach was ganz stark Gewachsenes sind und eine ganz hohe Dynamik eigentlich für sich besitzen.
Ja. Damit meinst du die Strukturen Öffentlichkeit und aber auch Sicherheitsapparat.
Genau. Ja.
Naja, ich habe gedacht, als ich gesehen habe, wer den Rücktritt von wem fordert. Die Linke fordert den Rücktritt des Polizeipräsidenten. Der CDU-innenpolitische Sprecher fordert den Rücktritt des Innensenators. Habe ich gedacht, das ist ja ein lustiges Spiel, was sich da gerade abzeichnet. Nämlich, so wie du sagst, es wird nicht reingeguckt in die Struktur. Ich habe mir so die Vorstellung gemacht, dass der frühere deutsche Polizeigewerkschaftsvorsitzende Landers, der ja stramm rechtes CDU-Mitglied und ich weiß gar nicht, ob der jetzt noch in der Bürgerschaft ist, der letzten Bürgerschaft hat er jedenfalls angehört, ruft den Gladiator an und sagt, Alarm, Gladiator, Alarm, also Gladiator ist der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Alarm, Gladiator, uns schwimmen die Fälle weg, unsere Darstellung falscher Tatsachen ist aufgeflogen. Die Linke fordert den Rücktritt des Polizeipräsidenten. Du musst ganz schnell den Innensenator unter Druck setzen und öffentlichem Druck aussetzen, damit unser Apparat unangetastet bleibt. So habe ich mir das Spiel dort vorgestellt und ich halte das für denkbar, dass es genau so gelaufen ist. Bei dem Einfluss, den die deutsche Polizeigewerkschaft hier hat und der sich seit Schill nochmal vervielfacht hat. Ich hatte vorhin ja gesagt, Selbstbefassung des Innenausschusses. Aus meiner Sicht ist das das Mindeste, was geschehen müsste, um an die strukturellen Probleme heranzukommen. Und wer, wenn nicht die Bürgerschaft, will die politische Kontrolle über solche aus dem Ruder laufende Struktur? Allerdings wissen wir aus den vergangenen Jahren, selbst bei Befassungen des Innenausschusses stellt sich ein damaliger stellvertretender Polizeipräsident Fallack hin und sagt, spricht die Unwahrheit, konfrontiert den damaligen Innensenator Neumann mit einer faustdicken Unwahrheit. Und als er dann gefordert wird, dazu tiefergehende Belege, Aktenstücke etc., damals durch Christiane Schneider in der Innenausschusssitzung eingefordert und dann bestätigt durch den Ausschuss selbst und durch den damaligen Innensenator, aufgefordert, also weitere tiefergehende Dokumente und Aussagen aus dem Polizeiapparat vorzulegen, sagt er dann so im Oktober, naja, das dauert aber bis Dezember. Und es geht dann so durch, ne? Mhm. Und irgendwann Dezember oder Januar ist er dann bereits verrentet. Dann kommt auch schon der Zeitpunkt, wo der Innensenator zurücktritt. Eine nach wie vor völlig aus dem Ruder gelaufene Polizeistruktur, die sich der politischen Kontrolle systematisch entzieht. Und Alsterdorf hat gezeigt, damit muss Schluss sein.
Ja, weil die Kultur transportiert sich ja durch dieses Verhalten der Polizei, ne? Also wenn die sehenden Auges eben lügen und zwar innerhalb kürzester Zeit nachgewiesen und nicht erst über Monate oder sowas, die Unwahrheit sagen oder aber die Fakten anders darstellen, als sie sich dann herausstellen, dann spricht das ja dafür, dass das aus einem Sicherheitsgefühl heraus passiert, nämlich aus dem nicht wirklich antastbar zu sein. Das ließe zumindest den Schluss zu, aus meiner Sicht. Eine Sache, die ich vielleicht noch hervorheben wollte, weil bei all dem, was wir so jetzt kritisch sehen, muss man auch sagen, mir ist aufgefallen, dass im Nachgang der Berichterstattung es schon auch den Eindruck auf mich gemacht hat, dass Journalistinnen und Journalisten sehr viel gelernt haben aus den letzten Jahren. Also jetzt nicht alle, Aber beispielsweise erinnere ich mich an Beiträge, in denen die Begrifflichkeit Incel verwendet worden ist. Das heißt also, dieses Phänomen junger Männer, die nicht freiwillig zölibatär leben und sich aus dieser Situation heraus oder aber bedingt untereinander massiv frauenfeindlich entwickeln und Hass auf Frauen entwickeln, der dann wiederum in Gewalt umkehrt oder aber eben zu so einer Entwicklung wie Halle, Christchurch und so weiter führen. Dass das eine Begrifflichkeit war, die abgeklopft worden ist, also die nicht nur erwähnt worden ist, sondern wo man geguckt hat, kann das auf diesen Täter zutreffen? Das hat mir zumindest gezeigt, dass es ja, Kolleginnen und Kollegen gibt, die aus diesen Taten der vergangenen Jahre was rausgenommen haben und eine Sensibilität auch entwickelt haben, um eben nicht sich automatisch damit zufrieden zu gehen, wenn ihnen gesagt wird, das scheint ein religiöser Fanatiker gewesen zu sein. Ja, also diese mehrfachen Ebenen, die es da geben kann in so einer Erklärung und die auch notwendig sind, sich genau anzugucken, um bei der Motivation und auch bei der Ableitung landen zu können. Was heißt das denn gesellschaftlich? Ne? Weil das kann ja nur unsere Frage sein. Ne? Unsere Frage ist nicht, Strafe für den Täter XY oder was war seine psychische Disposition. Das kann nicht unser Thema sein. Unser Thema kann doch nur sein, gesellschaftliche Aufgabe. Was hat dazu geführt, beziehungsweise welche Umgebungsvariablen müssen sich ändern, damit solche Taten ausgeschlossen sind? Oder aber man dem zumindest nahe kommt. Man kann es nicht
Ja,
hundertprozentig tun.
vielen Dank. Und ja, der Appell nach draußen an die Öffentlichkeit und die JournalistInnen bleibt dran. Deckt auf, was aufzudecken ist, und analysiert das im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Situation. Wenn du kein Schlusswort hast, du wirkst so.
Nein, ich hab meins gesagt.
Dankeschön. Wir verabschieden uns mit dem Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen am heutigen Montag. Um 19 Uhr heute am Montagabend gibt es eine Sondersendung zu den Streiks, die heute groß stattgefunden haben und auch weitergeführt werden, denken wir. Und das Nachmittagsmagazin dann wieder am Mittwoch. Auf Wiederhören.